Wie geht das jedes Mal so, wenn wir zusammen sind, Gottes Wort zu hören, gemeinschaftlich irgendwie zu betrachten, dass ich merke, dass es in erster Linie meinem Herrn und meinem Gott darauf ankommt, dass mein Herz verändert wird. Weil dieses mit hineingenommen sein in sein Herz, in sein Denken, das verändert auch mein Herz. Ich habe eigentlich einen Begriff, von dem ich die letzten 3-4 Wochen irgendwie nicht losgekommen bin. Und egal, wo ich hineinschaute, musste ich auf ein Gleichnis gucken, was wir uns gleich auch noch zusammen anschauen. Aber dieser Begriff ist ein Begriff, den ich denke, so vielleicht mit 8 Jahren das erste Mal vielleicht ein bisschen verstanden habe und merke erst, dass die letzten Jahre ich gelernt habe, darin wirklich auch zu leben. Es ist oft ein Unterschied, dass wir was verstehen oder auch darin Fuß fassen, darin zu leben. Und dieser Begriff ist Wandeln. Und ich habe 3 Begriffe, wenn ich die als Überschrift drüber stellen würde, über diese Stunde, dann ist das Wandel, Gnade, vielleicht gekoppelt mit dem Glauben und Gemeinschaft gekoppelt mit der Liebe. Wir hatten uns mal mit dem Start irgendwie aus 3 Kapiteln der Bibel beschäftigt, Epheserbrief, Römerbrief und aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wo es um die Gemeinde geht, die Gott sich erkauft hat. Und wir hatten diesen Vers aus Epheser 4, den ersten Vers gelesen. Und ich würde einfach, und ich glaube, dass es kaum mehr Begriffe gibt, was den Wandel angeht, dass wir kaum mehr Begriffe finden wie im Epheserbrief. Ich möchte erstmal anfangen, diesen Vers, den ich schon mal mit uns gelesen hatte, also Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne aber euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir haben eben das Lied noch gesungen als Ausklang zur ersten Stunde, wenn wir daran denken, dass der Jesus uns erkauft, erlöst hat, berufen hat, Kinder Gottes heißen zu dürfen, dann sollen wir dementsprechend wandeln. Ich möchte mal der Reihenfolge die Verse vorlesen, die mir zumindest so aufgefallen sind. Vielleicht gibt es noch mehr, wo der Wandel vorkommt im Epheserbrief. Wenn wir zurückgucken, in Kapitel 2, und da lese ich des Zusammenhangs willen einfach ein paar Verse mehr, weil ich denke, dass das uns auch betrifft. Also Epheser 2 ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß des Zeitlaufs dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Lieben willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitalter den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, dass niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der erste Wandel, den wir hier lesen, ist der Wandel, wo jeder als Mensch drin geboren ist und sich drin bewegt. Vielleicht ist nochmal eine Überlegung zu überlegen, wandeln, was heißt das überhaupt? Dieses Umhergehen und wie ich mein Leben führe. Und viele Stationen laufe ich ja jeden Tag ab. Ich gehe im Prinzip drumherum. Ich stehe morgens auf, ich esse, ich frühstücke, ich habe Kontakt vielleicht mit meiner Familie, ich gehe zur Arbeit, ich habe Dinge, wo ich mich ständig drin bewege, umherwandle, wo ich drin unterwegs bin. Und wisst ihr, wenn wir das erste Mal den Begriff Wandeln in der Bibel lesen, dann lesen wir, dass Gott wandelt im Garten Eden und er sucht seine Geschöpfe. Und seine Geschöpfe hatten sich versteckt. Die hatten diese Gemeinschaft nicht mit Gott mehr. Gott wandelt im Garten und sucht seine Geschöpfe. Und ich denke, dieser Wandel des natürlichen Menschen ist ohne Gott und in dem Getrenntsein von Gott. Und wir finden dann den ersten, der wieder mit Gott wandelt, das ist Henoch, danach Noah und dann noch manche andere, wo vielleicht auch nicht dieses Wort Wandeln so benutzt wird. Und sie haben Erlebnisse mit Gott. Bei Henoch war es die Geburt seines Sohnes, ich glaube mit 65 Jahren, dass er gemerkt hat, was Gott tut, wo Leben von Gott irgendwie geschenkt in seine Familie reinkommt. Und man liest von ihm, nach der Geburt seines Sohnes wandelte er mit Gott 300 Jahre. Boah, ich habe das immer bewundert, weil ich werde jeden Tag täglich unterbrochen von dem mit Gott wandeln und muss immer wieder umkehren. Henoch wandelte 300 Jahre mit Gott. Wenn wir den Epheserbrief angucken, dann denke ich, wenn ich das ganz grob einteile, sehen wir ja in den ersten drei Kapiteln, was wir alles durch den Herrn Jesus haben. Und in den nächsten drei Kapiteln, wie können wir da im Leben mit umgehen? Wie können wir darin Fuß fassen, darin auch zu leben? Ich finde das auch schön irgendwie, dass wir haben heute noch diese Stelle gehört und gelesen aus Johannes 1, als auf den Herrn Jesus aufmerksam gemacht wird, siehe das Lamm Gottes, da lesen wir auch, dass der Jesus wandelte und dass er dann seine Jünger ruft und dass seine Jünger mit ihm sozusagen gemeinschaftlich umherziehen. Wenn ich wandle mit dem Herrn Jesus, dann bin ich mit meinem Herrn und Heiland unterwegs und gehe die Station meines Alltags durch und bin mit meinem Herrn unterwegs. Also wandeln heißt wirklich in dieser Nähe und in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus unterwegs zu sein. Und wie viel beschäftigt uns im Alltag und unterbricht das? Mich zumindest. Ich möchte ein paar Sachen aufzeigen gleich, die mir zumindest geholfen haben oder immer wieder auch neu helfen. Du, wenn du mehr hast, wie ich dir jetzt sage, und wenn du noch einen besseren Weg hast, komm auf mich zu. Ich möchte dir gerne zuhören. Ich möchte die Verse weiterlesen, die im Epheserbrief zum Wandeln stehen. Wir haben zwei jetzt gelesen aus Kapitel 4. Aus Kapitel 4, Vers 17 geht es weiter. Dies nun sage ich euch, Vers 17, Kapitel 4, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ich lese einfach die Verse, Kapitel 5, ab Vers 2. Und wandelt in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe zum Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Dann Vers 7 und 8, denn einst wart ihr in der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes, denn die Frucht des Lichtes besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Vielleicht als letztes aus dem Epheserbrief noch aus dem gleichen Kapitel, Vers 15 oder Kapitel 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kaufet die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wisst ihr, am meisten hat mich ein Vers beeindruckt, den wir oft vor unser Herzen gestellt haben, was den Wandel angeht. Und den möchte ich jetzt, bevor ich in ein Gleichnis mit euch hineinschauen will und die Dinge nochmal anhand dieses Gleichnisses durchgehen will, uns lesen. Und zwar aus dem ersten Johannesbrief. Und das ist das, was mich am allermeisten berührt, was den Wandel mit meinem Herrn Jesus angeht. Und wir sagen, dass wir Gemeinschaft, also 1. Johannesbrief, ab Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Mit dem Herrn Jesus wandeln heißt im Lichte wandeln, das Licht seines Wortes auf unser Leben fällt und wir anhand seines Wortes merken, wo mein Leben und mein Herz nicht dem entspricht, wie mein Herr ist, und dass ich das meinem Herrn bringe und bekenne, dass mein Herr mir das vergibt, dass er mich davon sauber wäscht, dass er mich reinigt. Und wisst ihr, diesen Prozess, den muss ich jeden Tag mehrfach vollziehen, immer wieder neu, wenn ich merke, ich bin nicht mit dem Herrn Jesus unterwegs, dass ich hingehe und dem Herrn Jesus das sage und bekenne. Und wisst ihr, es ist ein Beispiel, was mir da drin nochmal groß geworden ist, was vielleicht einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Aber ich möchte euch anhand dieses Gleichnisses ein paar Punkte aufzeigen, wie das ganz praktisch aussehen kann in meinem Alltag, in Sekundenschnelle. Mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Herzen, mich wieder neu an meinen Herrn zu klammern. Und dass mein Weg ausgerichtet wird von ihm und nicht von meinem eigenen Denken und von meinem eigenen Wollen. Und ich denke an das bekannteste Gleichnis aus der Bibel, an das Gleichnis der verlorenen Söhne. Lukas 15. Ich würde gerne zumindest ein paar Punkte euch daran aufzeigen und erstmal dieses Gleichnis nochmal mit uns miteinander lesen. Lukas 15, ab Vers 11. Er sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brach der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten, und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, Ich aber komme hier, um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Er aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Also er beantwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der seine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Das Erste, was mich neu verwundert hat beim Lesen dieser Verse, ist, dass der Vater hinging und seinen beiden Söhnen die Habe teilte. Jeder hatte seinen Anteil bekommen, und Gott gibt jedem einen Anteil an Leben von uns mit, an Möglichkeiten uns mit. Aber wir merken im Betrachten dieses Gleichnisses, dass alles, was denen anvertraut worden ist, im eigenen Denken, im eigenen Sinn verwendet worden ist. Es dauerte nicht lange, da ging der Jüngere hin und hat alles das in seine eigene Hand genommen und hat es nach eigenem Grunddünken gelebt. Ist das nicht auch das, was ich jeden Tag irgendwie wieder neu erleben muss und was ich erleben musste bei meiner Bekehrung, dass alles, was Gott an Möglichkeiten mir gegeben hat, und wir sind so unterschiedlich an unseren Möglichkeiten. Ich habe vielleicht wenige Möglichkeiten, du hast vielleicht viel mehr mitbekommen. Aber ich habe die Möglichkeit, die zu verwenden, sie zu gebrauchen und damit zu hantieren. Und das hat er gemacht. Er hat seine Habe bekommen und hat sie vergeudet nach der Lust seines Herzens. Wir haben das im Epheser 2 gelesen, dass alle vorher so wandelten, nach den Gedanken und nach den Lust ihres Herzens. Und so hat dieser junge Mann das auch getan. Dass nach der Lust seines Herzens, nach seiner Gedanken, ist er damit umgegangen. Bis ein Punkt kam, und er ist mitgeschuldet seiner Umstände, aber der Punkt ist nicht abhängig von diesen Umständen, in die dieser junge Mann geraten ist. Er hatte gemerkt, diese Leere und diesen Hunger seines Lebens, und das ist oft eine Möglichkeit, ans Nachdenken zu kommen. Und für mich ist das ein Satz, wo ich immer wieder in meinem Leben dran denken muss. Als er aber zu sich kam oder zu sich selbst kam, als er nachdachte, da dachte er sofort an sein Vaterhaus. Und wenn wir zu uns kommen, wenn wir merken, wie es wirklich um uns steht, dann werden wir auch dahin kommen, über unseren Schöpfer nachzudenken, über unseren Gott nachzudenken, der uns gemacht hat. Dann kommen wir dazu, uns nachzudenken, was ist der Plan Gottes mit meinem Leben? Wo befinde ich mich jetzt und wo ist Gott? Und er dachte über sein Vaterhaus nach. Und er dachte über die Knechte, über die Tagelöhner in dem Hause seines Vaters nach und sagte, jedem dieser Knechte geht es besser. Und er dachte darüber nach und schloss einen Entschluss in seinem Herzen, ich will mich aufmachen, und er machte sich auf. Und diese beiden Dinge, die müssen zusammenkommen. Und dann macht er das, was mir nochmal neu wichtig geworden ist und warum ich dieses Gleichnis sagte. Alle seine noch vorhandenen Möglichkeiten, sagt er, möchte ich in die Hand meines Vaters legen und sagt, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich möchte meine Kraft dir zur Verfügung stellen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Alles, was ich habe, ist besser in deiner Hand aufgehoben wie in meiner Hand aufgehoben. Besser, es steht dir zur Verfügung, wie wenn ich damit hantiere. Und das ist mir neu groß geworden bei Überlegen und Denken, auch was der Wandel angeht. Wisst ihr, entweder bin ich, wenn ich unterwegs bin, unterwegs, jeden Tag neu. Ich nutze die Möglichkeiten, die ich habe, oder ich setze und lege die Möglichkeiten meines Lebens, und es betrifft alle Bereiche meines Lebens, in Gottes Hand und lebe dann automatisch aus seiner Gnade. Ich gebe es weg in seine Hand und bin abhängig von seiner Gnade. Und der Glaube ist, dass das Allerbeste ist für mein Leben. Es in seiner Hand zu leben, und das, was mir wiedergegeben wird, ist das Allerbeste, was mir passieren kann. Die Gnade Gottes hat nichts mit meinen Möglichkeiten und mit meinen zu tun, was ich selber mit meinen Händen, mit meinen Gedanken, mit meinem Geld erreichen kann. Es ist gegeben in Gottes Hand und ich bin dann unter seiner Gnade. Und das ist immer mehr und es erfüllt das Herz, weil es das ist, was Gott möchte. Ich habe das, als wir das letzte Mal uns damit beschäftigt hatten, auch was Gemeinschaft und Gemeinde angeht, diesen Vers gelesen, stellt eure Leiber Gott als lebendige, heilige Schlachtopfer zur Verfügung. Das, was ich bin und habe, in Gottes Hand zu legen. Und zu sagen, Gott, es soll dir zur Verfügung stellen. Und dann kommt die Gnade zu tragen. Das, was kein Mensch machen kann. Und was mich immer wieder ganz praktisch in meinem Leben verwundert. Kennst du das? Du gehst manchmal Tage da umher und es wird irgendwie immer schwerer und immer finsterer. Und dann wendest du dich dem Herrn zu. Du denkst nicht nur, du triffst nicht nur den Entschluss in deinem Herzen, sondern du gehst auch auf den Herrn zu. Und dann das Nächste, als er noch fern war, dieses auf den Herrn zuzugehen, das in die Tat umzusetzen, was ich mir in meinem Herzen vornehme, dann steht schon der Gekreuzigte mit offenen Armen vor mir, läuft mir entgegen und nimmt mich an. Das ist so ein kurzer Schritt zurück, wenn ich wirklich diesen Weg trete zurück zu Gott, dann kommt mir der Herr schon entgegen. Dann ist er schon da. Und dann nimmt er mich in seine Gnade. Und ich merke in meinem Leben, meinem Herzen, wie viel Stolz ist da, wie vieles möchte ich selber tun und wie viel möchte ich selber vollbringen. Statt mein Leben in diese Hände dieses wunderbaren Herrn zu legen, der mir mit offenen Armen durch sein Kreuz entgegenkommt, weil er alles schon bezahlt hat, weil er die Tür aufgestoßen hat zur Gnade Gottes Und nichts von dem, was er jetzt bekommt, dieser verlorene Sohn, hätte er sich je erträumen lassen können oder selber erwirken können. Er ist so schmutzig, wie er ist, in den Armen seines Gottes. Hast du diesen Frieden und diese Freude nicht auch so oft schon erlebt? Bist umgekehrt und bist umschlossen von seiner Liebe, umschlossen von seinem Erbarmen, umschlossen von seiner Langmut. Wie viele Jahre hat er gewartet? Wie lange war es diesmal gewesen, wo du diesen Weg der Gnade verlassen hast und versucht hast, wieder alles selber in die Hand zu nehmen von deinen Möglichkeiten her? Es gibt, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten im Wandeln. Aus der Gnade zu leben, es in Gottes Hand zu legen oder es in die eigene Hand zu nehmen, bis der Punkt kommt, dass es einem so über wird und so elendig wird, dass man sich wieder zurück in die Hand des Herrn Jesus begibt. Es ist so wichtig geworden, weil ich denke, Gott möchte, dass wir im Miteinander eine Gemeinschaft haben und eine Einheit bilden. Und die ist nur möglich, wenn jeder Einzelne von uns, wenn du und ich diese Einheit und diese Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus habt. Die Gemeinschaft ist nur möglich, dass ich mich immer wieder beuge und es ganz komplett in seine Hand gebe, zu sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Mach, dass das, was ich habe, dir zur Verfügung steht, dass du es gebrauchst, wie du es willst. Wenn ich was plane, wenn ich was in die Hand nehme, ich bin immer gescheitert. Und wenn mein Herr Dinge in die Hand nimmt, dann gehen Dinge über die Möglichkeiten und über die eigenen Kräfte hinaus, dass Gott Gnade dazu gibt. Und was ist das für eine Gemeinschaft, die dann dieser Sohn hat? Er wurde in das Haus hineingenommen. Wir wissen, dass eine Gemeinschaft und eine Ruhe noch aussteht, in diese Ruhe im Vaterhaus einzugehen. Aber es ist trotzdem jetzt schon möglich, diese Nähe und diese Freude der Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, einfach indem wir alles in seine Hand geben. Wir sind angenommen, aufgenommen. Er macht das, was nötig ist an Reinigung. Er sorgt für die sauberen Kleider. Er sorgt für die richtige Versorgung, für dein Äußeres und für dein Inneres. Er ist bekümmert. Er setzt seine Knechte in Gang, dass dieser sein Sohn, der tot war und wieder lebendig geworden ist, versorgt ist. Das ist nochmal so bewusst geworden. Ich habe euch das gesagt, dass dieser Vater die Habe zwischen seinen Söhnen geteilt hat. Und der andere Sohn hatte seine Habe auch gehabt. Er hat sich nie aufgemacht, ist nie von zu Hause weggegangen, war immer da gewesen, hat immer seine Arbeit getan. Aber wir merken, dass sein Inneres und sein Herz so weit weg war von dem Anliegen und von dem Herzen seines Vaters. Er hat das, was er getan hat, im Guten, in diesem Vaterhaus, doch aus den eigenen Kräften getan, will ich das mal so sagen, wenn ich da nicht drüber hinweggehe, was dieses Gleichnis sagt. Man merkt, er ist draußen. Er genießt nicht die Gemeinschaft, in die Gott uns hineinziehen kann. Und Gemeinschaft ist nur aus Glauben und aus Gnade möglich. Ist nie möglich, dass ich selber irgendwie was tue oder leiste oder irgendwas gut gemacht habe. Echte Gemeinschaft mit Gott ist nur über die Gnade, die wir erleben dürfen, am Kreuz von Golgatha möglich. Und wie oft vertue ich mich da und vielleicht vertust du dich auch da, dass wir denken, indem wir irgendwo uns hineingeben, irgendwas Gutes für unseren Herrn tun, dass das eine Bedeutung hat. Die Bedeutung hat es, dass ich wirklich merke, ich kann nichts, ich kann es nur in seine Hand geben und dass er der Wirkende ist und dass ich herausgenommen bin. Der Bruder von dem ersten Sohn hier, der hadert. Er sitzt draußen. Ich habe manchmal drüber nachgedacht. Ich habe euch das ja gesagt, so dieses zur Seite nehmen, das heißt Ermahnung. Kaum besser kann man es sehen, der Vater geht raus. Der setzt sich draußen, wo drinnen das Fest ist, neben seinen ältesten erstgeborenen Sohn. Er versucht, sein Herz zu offenbaren, zu sagen, Mensch, guck doch, dein Bruder war tot, er ist lebendig geworden. Es geziemt sich doch, jetzt fröhlich zu sein. Also ich genieße das immer wieder neu, so von meinem Herrn zurückgezogen zu werden. Und ich glaube, hier ist etwas drin verborgen. Und ich glaube auch nicht, dass das Gleichnis deshalb in erster Linie geschrieben worden ist. Aber wie schwer fällt mir, wenn ich durch Glauben Gnade erfahren habe, meinen Bruder in diese gleiche Langmut und Gnade Gottes hineinzuziehen, in die er mich gezogen hat. Ich kenne mein Herz und wie oft fängt es in meinem Innersten an zu hadern, wenn ich an meinen Nächsten denke. Und ich merke, dass jedes Mal mein Herr mich durchschüttelt. Wie ich merke, wenn ich dem nachgehe, dann falle ich selber aus dieser Gnade, in die Gott mich hineingezogen hat. Dass er mir nie einen Vorwurf gemacht hat, dass er mir alles vergeben hat, dass er mir die Tür zu seinem Reichtum aufgestoßen hat. Für mich war das ein drüber Nachdenken auch in das Gehen in dieses neue Jahr hinein. Ralf sagt das letzte Woche, das ist schon fast wieder vergangen. Nach 2 Wochen, wir denken gar nicht mehr drüber nach. Aber diesen Punkt, den möchte ich mitnehmen, jeden Tag immer wieder neu darüber nachzudenken und diesen Schritt zu machen, aus meinen eigenen Möglichkeiten in die Gnade reinzulaufen. Mein Leben zu sagen, ich will Tagelöhner sein, ich will, dass mein Leben, meine Möglichkeit, geliebter Herr, in deiner Hand ist. Ich möchte selber gar nichts mehr erreichen. Ich möchte, dass du das machst, was gut ist. Und ich möchte in meinem Herzen jeden Einzelnen, den Gott mir begegnet lässt, und das ist für mich ein Kampf jeden Tag neu, wenn mir Leute begegnen, die mir auch entgegenstehen, auch Menschen von draußen, dass ich sie hineinnehmen möchte in meinem Herzen, in diese Liebe und die Gnade, in der Gott mir immer wieder neu begegnet. Wandel diesen Schritt, es in Gottes Hand zu legen und nicht in den eigenen Möglichkeiten zu leben. Gnade ist das, was von Gottes Seite mir so weit entgegenschlägt, noch, weil jetzt noch Gnadenzeit ist. Gott hat den Tag festgesetzt, wenn er seinen Sohn senden wird und die Entrückung da ist, dann ist die Zeit der Gnade um. Und auch die Zeit um, wo die Gnadenmöglichkeiten, die Gott dir anvertraut hat, durch die Gaben, die er dir gegeben hat, wirksam werden zu lassen. Glaube und Gnade. Gemeinschaft und Liebe. Gemeinschaft ist durch die Gnade und durch den Glauben wieder möglich mit Gott. Seine Liebe kommt mit voller Wucht auf Golgatha dir und mir immer wieder neu entgegen. Und wenn ich in dieser Liebe stehen will, muss ich dahin kommen. Ich weiß keinen anderen Ausdruck dafür, weil Gottes Wort das sagt, wenn ich meinen Bruder nicht liebe, dann ist Gottes Liebe nicht in mir. Dann muss ich dahin kommen, diese Gemeinschaft und das aufzusuchen. Und ich würde gerne auch nochmal irgendwie diese Verse, wo Gott weiter drin redet, wenn es einfach um seine Gemeinde und die Gemeinschaft drin geht, aus dem Epheserbrief nochmal vorlesen, die ich das letzte Mal auch zusammen uns vorgelesen hat. Gott möchte eine Gemeinschaft und eine Einheit in uns wirken, die er auch nur wirken kann und die bei mir auch nur möglich ist, wenn ich zuerst ja diesen Wandel habe, mit Gott so unterwegs zu sein. Ich lese einfach nochmal die ersten 6 Verse aus dem Epheserbrief. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut. Demut, dieses, ich sag gleich was dazu, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch den Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Wisst ihr, wenn ich diese Verse lese, dann ist das für mich dieser leuchtende Festsaal des verlorenen Sohns. Da sitzen die zusammen, die der Herr zusammengerufen hat, die er geeint hat durch den Glauben, die er geeint hat in der Taufe, die er geeint hat, dadurch er uns zurückgebracht hat zu dem einen Gott, dass er über allen selber und durch alle und in allen ist. Diese Einheit, und dann hört man diesen Reigen, dann hört man die Musik, dann hört man die Freude, dann hört man, dass Gott wirklich alles gut gemacht hat. Aber es bedarf 4 Punkte in meinem Leben immer wieder neu. Die Demut, dass ich mit allem, was ich denke und allem, was ich fühle, unter jedem stehe, der hier sitzt. Dass ich mich über niemanden in nichts erhebe, sondern unter allem stehe. In aller Demut. Ich selber habe gar nichts zu sagen. Der Apostel Paulus hat so wunderbares Anliegen, wenn er bittet im Epheserbrief, dass für ihn gebetet wird, dass der Herr durch ihn eine Tür aufmacht. Der Herr kann nur Türen aufmachen. Und dass er wirklich derjenige ist, der, können Sie am Ende des Kapitels selber nachlesen, das ist mir nochmal so groß geworden. Demut, drunter stehen Sanftmut. Das entspricht überhaupt nicht meinem Wesen, sanft zu sein. Das ist das Wesen unseres Herrn, sanft zu sein. Keine Härte an den Tag zu legen, nichts zu erpressen oder hervorholen zu wollen, weil es alles freiwillig ist, weil es Liebe Gottes ist. Er wirkt nur, aber er zwingt auch keinen. Echte Sanftmut kenne ich nur, wenn ich das Leben meines Herrn angucke und seiner Knechte. Mit aller Langmut. Ich habe oft zurückgeguckt auf mein Leben und merke, wie lange hat Gott oft gewartet. Wie viele Jahre habe ich übersprungen, an seiner Seite zu gehen. Und er ist mit seiner Langmut nebenher gelaufen und hat in Liebe gewartet, bis ich Ja sage, bis ich wieder will. Weil er mir neu die Größe und die Schönheit seines Wesens offenbar gemacht hat. Mit aller Langmut. Wie viel Ungeduld habe ich mit dir und du vielleicht auch mit mir? Wie spielt oft eine Zeit eine Rolle? Gottes Wesen ist Liebe und dann einander in Liebe ertragt. Es ist nur möglich, wenn Gottes Liebe in mein Herz kommt. Er hat mich zuerst geliebt und möchte mich ausfüllen mit dem, was er mir selber entgegengebracht hat, dass ich es anderen entgegenbringe. vielleicht manches wiederholt vom letzten Mal, aber es war mir irgendwie ein Herzensanliegen, einfach das euch weiterzugeben, weil ich für mich selber gemerkt habe, ich brauche ganz oft diesen Schritt, jeden Tag neu, jede Stunde neu, aus meinen Möglichkeiten heraus in die Gnade zu treten, in seine Möglichkeiten. Und das ist sowas von befreiend. Und das schafft Frieden ins Herz. Und das nimmt die Ungeduld und die Unruhe weg.